Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich gerade in der Sonne bräunt, beziehungsweise dessen Stadion für die FIFA-Club-Weltmeisterschaft genutzt wird, weil das quasi das Warmlaufen für die richtige WM ist. Wenn das denn alles so stattfindet, weil das ist ja eine Kooperation zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und ich weiß nicht, aktuell ist das nicht so ganz eine tolle Geschichte. Aufgrund des Faschos, der da auf dem Präsidentenstuhl sitzt in den USA. Gut, es soll hier aber nicht um Politik gehen, weil ich glaube, dann rede ich noch mehr, als ihr mich sonst reden hört. Dementsprechend ist das ja eigentlich nur eine Folge, wo ich gesagt habe, hey, ich guck mal, ob irgendwas passiert ist und lasst es euch wissen. Und es ist nichts passiert und damit ist die Folge zu Ende. Nein, also ich werde kurz sagen, dass wirklich, es ist ja an News nichts passiert. Also die Dolphins haben niemand Großartiges gesigned. Es hat bisher niemand großartig die Dolphins verlassen. Darüber werde ich auf jeden Fall noch sprechen. Aber das war es dann auch. Also es ist nicht viel passiert. Und aktuell ist es auch die Phase, wo nie wirklich so viel passiert. Weil es gibt keine Training-Camps. Die ersten OTAs haben stattgefunden. Und jetzt ist erstmal wieder Pause. Nichts passiert. Und dann geht's ja Ende Juli mit den Trainingscamps der einzelnen Teams wieder los. Ersten Verletzungen kommen rein und dann wird so langsam Stück für Stück ein Bildchen draus und Spieler werden getradet, Spieler werden unter Vertrag genommen, Spieler werden gecuttet und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spielchen. Und da wir wirklich keine News haben, würde ich einfach also was verrät das über die Dolphins? Also die Dolphins haben jetzt nicht groß irgendwelche, es gibt ja auch keine Spieler wirklich gerade, es gibt zwei Spieler, auf die ich noch einkomme, aber es gibt ja die meisten Spieler, die eine gewisse Qualität haben, sind einfach vom Markt. Und dementsprechend passiert nicht viel gerade. Weil entweder, wer sollte jetzt wieso unterschreiben und wo? Weil selbst für die Spieler, die jetzt noch nicht unter Vertrag sind, außer jetzt in einem Jair Alexander Beispiel, wo dann einfach die Ravens relativ schnell zugeschlagen haben, weil auch Lamar Jackson sehr viel Werbung für Jair Alexander gemacht hat. Aber ansonsten wartet man jetzt, weil der Marktwert wird jetzt gerade nicht geringer und er kann nur höher werden, indem ein Need beim Team einfach größer wird, aufgrund von Verletzungen oder. Und zur größten News, sage ich mal, bei den Miami Dolphins, würde ich sagen, gilt, dass Jonnu Smith nach einem neuen Vertrag gefragt hat. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Jonnu Smith steht für dieses Jahr mit 4,6 Millionen in den Büchern. Ja, da muss man jetzt mal überlegen. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Er hatte letzte Saison seine beste Saison in seiner Karriere. Dafür hat man ihn geholt. Also insgesamt kann man jetzt, ist das eine schwierige Situation. Und was sollen die Dolphins machen? Was sollten die Dolphins ihm geben? Weil man kann ihm ein, was, also, na? Man hat drei Void jetzt sowieso im Vertrag. Das heißt, nächstes Jahr bekommt er noch 1,65 Millionen, beziehungsweise da ist der Cap-Hit noch. Weil Cash ist ja was anderes als Cap. Das nur noch mal so. Er bekommt dieses Jahr 4,4 Millionen im Cash und der Cap sind 4,6 Millionen. So. Jonnu Smith will bei den Dolphins bleiben. Was auch logisch ist, weil er war noch nie so erfolgreich und die Dolphins können ihn sehr, sehr gut gebrauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sollen die Dolphins drauflegen? Und wenn wir hier jetzt nachher über einen 12-13-Millionen-Vertrag sprechen, dann muss ich sagen, ist das wirklich wieder viel zu viel. Weil das einfach überhaupt kein Wert für einen, das ist ein Wert für einen Tight-End, aber es ist zu viel für einen Spieler, der 30 Jahre alt ist und der einfach der hatte mehrere gute Saisons, aber jetzt eine richtig starke, in Anführungsstrichen, richtig starke Saison hatte und dann jetzt sagt, ja, also jetzt will ich doch nochmal abkassieren. Weil George Kittle, Trey McBride, 19 Millionen pro Jahr. Travis Kelce, 17 Millionen. Das, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen auch nicht über einen Mark Andrews 14 Millionen Vertrag. Ja, sprechen wir über 12 Millionen Dalton Schultz, Pat Freiermuth Contract, Evan Engram, 11,5 Millionen, Dallas Goedert, 10. Also, Hunter Henry hatte 9 Millionen, Mike Gesicki 8,5. Also in dem Bereich glaube ich, dass man landen sollte. Ich sag mal, wenn es jetzt am Ende 8,5, okay, muss man sehen, ob es eine mehrjährige Vertragsverlängerung wird, also ob man noch ein Jahr hinten dranhängt, was kriegt ihr dann kommendes Jahr, oder tradet man Jonnu Smith? Das ist am Ende die Frage, die sich die Dolphins beantworten müssen. Und was bekommt man für Jonnu Smith? Und die Frage ist am Ende, was ist es einem das wert? Einige haben ja schon gleich gesagt, oh ja, also wenn die Dolphins Jonnu Smith traden, dann ist das gleich ein Indikator, dass man tanken würde. Ich denke mir so, hä? Hä? Was? Also die Dolphins haben ja immer noch andere Spieler und es ist ja nicht so, dass wir einen Jalen Waddle und einen Tyreek Hill hätten. So, also Jonnu Smith ist ein guter Baustein für diese Offense, aber er ist halt kein Keystone für diese Offense. Es ist kein Field-Stretcher im eigentlichen Sinne. Wenn man sich die Tageszahl anguckt, das ist jetzt nichts, was übertrieben tief ist. Er bekommt auch nicht extrem viele Yards after Catch. Die insgesamte Zahl ist groß, ja, aber er hat sehr viele Targets gesehen und sehr viele Catches gemacht. Deswegen ist die Yards after Catch halt groß. Aber auf Per-Play-Basis ist es nicht so krass. Und am Ende muss man sich jetzt dann überlegen, hey, will ich einen, was kriegt man? Einen 5-Runden-Pick, wenn überhaupt? Oder kriegt man irgendwie einen 4-Runden-Pick und muss dafür noch einen 6- oder 7-Runden-Pick abgeben? Da würde man vielleicht doch nochmal sagen, ja, wieso nicht? Ja. Aber insgesamt sollten die Dolphins hier keinen, nicht über 10 Millionen gehen. Also das würde ich sagen, empfinde ich jetzt ein bisschen als zu viel, weil wenn man sich den Cap Space halt allgemein anguckt, ist das ja auch nicht so, dass die Dolphins jetzt im Cap Space schwimmen würden, weil sie noch so viel davon hätten. Die Dolphins liegen aktuell auf Platz 27 mit 14 Millionen noch. Und man muss noch ein bisschen was machen. Ja? Und sagen wir jetzt mal, trotzdem, der kriegt irgendwie 5 Millionen mehr, die gehen auch direkt gegen den Cap, haben wir noch 9 Millionen. Dann wird es langsam echt ein bisschen knapp. Weil auf der einen Seite kriegen die Dolphins noch durchaus Cap-Space rein, dadurch, dass man Tyreek Hill traden wird. Also da kann ich euch beruhigen, das wird passieren. Adam Schefter wurde wohl am Rande der Travelers Championship von der PGA Tour, also beim Golf. Da hat er jetzt auch so ein komisches Debüt gegeben als Kommentator. Das war ein bisschen wild irgendwie. Aber nichtsdestotrotz hat er am Rande dessen wohl auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Und man geht davon aus, dass Tyreek Hill auf jeden Fall vor Beginn des Training Camps getradet wird. Das bedeutet, der Beginn des Training Camps ist, glaube ich, Ende Juli, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin. Dementsprechend kann das noch ein bisschen dauern, aber da kriegen die Dolphins auf jeden Fall noch so mal ungefähr 5 Millionen oder 10 Millionen, je nachdem, wo man jetzt guckt und wie der Vertrag aussieht. Weil man kann sich ja auch fragen, wieso ist das bisher nicht passiert? Weil die Dolphins, also der Vertrag ist 100% garantiert, also das diesjährige Jahr ist 100% garantiert. Das ist halt eine Frage, wie viel sind die Dolphins gewillt zu übernehmen an Cap Space, damit sie Jalen Ramsey traden können und was kriegen sie im Vergleich dazu? Das ist halt wirklich eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Da bin ich gespannt, was am Ende dabei rumkommt, wie viel die Dolphins wirklich an Cap Space schlucken, um Jalen Ramsey loszuwerden. Tyreek Hill ist nochmal eine andere Geschichte, aber für Jalen Ramsey, ja, da muss man dann einfach mal sehen, was Phase ist. Und insgesamt muss man auch sagen, wenn man sich die Berichterstattung rund um die Dolphins anschaut, ist es so, dass dieser Culture Change, ja, der Kulturwechsel, letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Ja, das hat man in vielen Pressen jetzt lesen können. Nichts, was mich jetzt überrascht, aber wenn man sich die Konferenzen, die PKs von Mike McDaniel anschaut, dann ist das schon so, dass er schon so ein bisschen nicht mehr ganz so goofy ist. Natürlich seine Antworten und seine Sachen, das so ist er halt, aber es ändert sich so ein bisschen was. Und ich möchte das gar nicht großartig bewerten, weil ich kann es gar nicht bewerten. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Dolphins im Vergleich zu den Florida Panthers, die jetzt zweimal in Folge den Stanley Cup gewonnen haben, einfach wenn man sich die Kultur vergleicht, und ich will jetzt gar nicht, oh, wie kann, war Eishockey, da stehen nicht so viele Leute auf dem Platz, vollkommen richtig, aber die Kultur bei den Panthers ist einfach so extrem anders. Und natürlich ist der Erfolg macht es dir immer einfacher, eine gewisse Kultur zu etablieren. Bei den Dolphins ist es aber überhaupt nicht passiert. Ja, wenn wir uns bei der Verlassung, bei dem Feuern unseres ehemaligen DCs, der dann direkt zu den Eagles gegangen ist und Super Bowl Champion geworden ist, wenn wir uns das angucken, was es dann auch für Kommentare gab. Und wenn wir uns mal überlegen, welche zwei Spieler waren denn ganz vorne dran? Jalen Ramsey und Javon Holland. Javon Holland, Dolphins haben ihn nicht verlängert. Und Jalen Ramsey wird getradet. Also da ist auf jeden Fall was, wo man sagt, ja, man möchte, auch wenn man den Roster verschlechtert, weil da kommen wir gleich dann zu, möchte man einfach trotzdem die Spieler haben, die wirklich Bock auf die Dolphins haben. Und das ist was man vorher nicht so gehabt hat. Beziehungsweise Jalen Ramsey halt, Tyreek Hill, ganz schwieriges Beispiel, aber auch da, so wie der an sich gearbeitet hat, jetzt in der Offseason, und da muss man halt gucken, was daraus kommt, wenn man ihn tradet. Es wäre für mich vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung, wenn man Tyreek Hill, wenn man da noch wirklich was für bekommt. Und da muss man halt gucken, wo die Reise hingeht. Aber dann haben die Dolphins auf jeden Fall noch ein bisschen Capspace. Und dann muss man sich halt anschauen, die Dolphins Secondary ist halt aktuell, wir haben Davis und Melifonwu auf Safety. Und dann, wenn wir im Nickel-Personal spielen, also mit fünf Defensive Backs, dann haben wir Cam Smith, Kadaku und Storm Duck. Und das, liebe Leute, ist, und ich mag Kadaku, ich finde es cool, und Storm Duck, dass wir das Undrafted Free Agent was gemacht haben. Und Cam Smith vielleicht macht einen Sprung. Aber mich kann niemand überzeugen, dass das nicht irgendwie so im schlechtesten Drittel. Ich frame es mal einigermaßen positiv. Im schlechtesten Drittel, wenn nicht in den schlechtesten fünf, aber in den schlechtesten Drittel der NFL ist. Ja, und das Safety-Duo ist jetzt auch nichts, was einen irgendwo mega begeistert. Ne? Dass die Dolphins über die Line aufbauen mit Grant, Sealer, wir haben Phillips, der zurückkommt, wir haben Chubb, der zurückkommt, Chubb Robinson, der die zweite Hälfte seiner Rookie-Saison einfach extrem stark gespielt hat. Ne? Und nur Jared Wurst, der exorbitant gut gespielt hat. Das ist eine richtig, richtig starke Line. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Secondary, uff, also da muss noch was passieren. Und ich habe Nachrichten für euch. Und zwar gibt es für mich zwei Spieler, wo ich sage, hey, das fände ich gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns um diese Spieler bemühen. Und das eine, mit dem sind die Dolphins auch in Kontakt, beziehungsweise wird ihm Kontakt nachgesagt. Und das ist der ehemalige Cornerback der LA Chargers. Und zwar Asante Samuel Jr. Das ist für mich ein Spieler, der für mich, also der noch mehr kann als das, was er gezeigt hat. Und das ist was, wo die Dolphins dann hoffentlich aktiv werden. Der wird wahrscheinlich auch nicht so günstig werden. Warum auch? Ne? Also es ist ein ehemaliger Second-Round-Pick. Aber da müssen die Dolphins vielleicht einfach aktiv werden. Der hat 22 und 23 über 1000 Snaps gespielt. Der hat letzte Saison unter Harbaugh nicht viel gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine Verletzung, ich glaube, es war mitten eine Verletzung, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, nagelt mich da nicht fest. Aber nichtsdestotrotz ist das Spieler, der jetzt in sein fünftes Jahr kommt, der ist 25, der wird mit 26 Jahren spielen, weil der wird im Oktober 26. Der hat aber noch mindestens 3 Jahre, wenn nicht sogar 4 bis 5 Jahre, wo man sagen muss, da kann er auf einem richtig guten Niveau spielen. Das ist also jemand, mit dem man die Zukunft aufbauen kann. Und das ist eben von diesen Spielern gibt es nicht mehr viele. Also auf dem Free-Agency-Markt. Also insgesamt gibt es schon auch viele junge Spieler. Ja, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es noch einen Free-Agent. Zumindest ist er das laut der Liste, der im nächsten Jahr oder in der kommenden Saison mit 27 spielen würde, weil der im August 27 wird. Und das ist Julian Blackmon. Der hat bei den Colts gespielt. Der wurde 2020 von den Colts gedraftet in der dritten Runde und hat letzte Saison über 1000 Snaps gespielt, davor 900 da. Also das ist auch einer mit viel Erfahrung, der die Dolphins deutlich besser machen. Also besser machen, deutlich ist natürlich fragwürdig, aber der die Dolphins wahrscheinlich besser machen würde im Starting Field, aber auch in der Breite. Das sind zwei Spieler, wo ich sage, wenn wir die noch sein, das macht uns jetzt, das macht dieses Defensive Backfield nicht zu einem Top-Backfield, aber es gibt uns das Potenzial, in der Defense, im Backfield so gut zu sein, dass wir mit einer starken Front eine sehr gute Defense auf das Feld stellen können. Und das ist das, wonach die Dolphins Ausschau halten sollten. Und zumindest bei Santos Samuel Jr. bin ich aktuell relativ positiv. Na, wir haben jetzt 22. Juni. Da hoffe ich einfach, dass das passiert. Aber das ist das, was ich noch so erwarte, beziehungsweise wenn man sich die größten Baustellen der Dolphins anguckt, ja, viele werden jetzt wieder sagen, O-Line, ja, ich verstehe euch, aber die anderen beiden Baustellen sind wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Das soll es erstmal so, welche Moves erwarte ich oder was kommt noch, also Jalen Ramsey wird definitiv getradet, Jonnu Smith müssen wir abwarten und dann sollten wir noch ein, zwei Spieler unter Vertrag nehmen. Dann ist die Frage, wie ist denn der Outlook für die Dolphins überhaupt? Ja, der Wettmarkt sieht die Dolphins bei, ich glaube, 8,5 Siegen, also 8 oder 9. Ist es denn wahrscheinlich, ist das realistisch, wenn wir uns den Schedule der Dolphins dann mal angucken? Weil ich weiß, viele werden jetzt schon sagen, ja, das ist so viel zu wenig, das reicht nicht für die Playoffs. Das ist richtig, das reicht absolut nicht für die Playoffs. Sind wir ein Playoff-Kandidat diese Saison? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Was ist denn das Potenzial für diese Dolphins? Dass, wenn die Dolphins gesund bleiben, ja, also wenn Tua gesund bleibt, wenn die Defensive Line gesund bleibt, wenn wir uns im Defensive Backfield so weit verstärken, dass das alles einigermaßen gut läuft, dann können wir einen Run machen dieses Jahr. Dann können wir auch einige Spiele gewinnen. Das Best-Case-Szenario für die Dolphins ist dieses Jahr wieder, dass wir ein Playoff-Spiel gewinnen können. So wie die letzten Jahre auch, weil die letzten Jahre waren wir schon ein deutlicher Playoff-Contender. Ich sehe uns dieses Jahr nicht ganz in diesem Contender-Field. Dementsprechend muss man da gucken, in welche Richtung entwickelt sich das. Und wenn wir jetzt mal einfach durchschauen, wir spielen gegen die Colts, die Patriots, Bills, Jets, Panthers, Chargers. Also das kann ausgeglichen. Dann Browns, Falcons, dann Ravens und Bills, dann die Commanders. Saints und Jets, Steelers, Bengals, Buccaneers, Patriots. Das sind so viele Spiele, wo es einfach da kommt so viel drauf an. Bei den Patriots, wenn die Rookies einschlagen, dann sind die Patriots kein schlechtes Team mehr. Leider Gottes. Na? Dann muss man sich dann eingestehen. Die Colts haben Probleme, Herausforderungen, ja. Also es mit ihrem Quarterback. So, es kann halt sein, und dann spielen wir bei den Bills Woche 3 und zu Hause gegen die Jets in Woche 4. Man kann mit einem 4-0 in die Saison starten. Es kann aber auch 1-3 stehen. Ja, also, und dann spielt man bei den Panthers und zu Hause gegen die Chargers. Die Panthers sind deutlich ein Team, was auf dem aufsteigenden Ast ist. Die Chargers im Jahr 2 unter Harbaugh, da bin ich wirklich gespannt, was die so leisten können. Aber das ist, also die Dolphins haben dieses Jahr für mein Dafürhalten viele Spiele, wo ich jetzt gerade überhaupt noch nicht sagen kann, boah, das ist ein klarer Sieg oder klare Niederlage. Ich denke, gegen die Ravens werden wir, also zum Beispiel Ravens sehe ich jetzt schwierig an. ein Spiel gegen die Bills werden wir sicherlich verlieren. So, Buccaneers, Bengals, obwohl das sind Spiele, die wir zu Hause spielen, da ist das schon. Also, ich will da gar nicht jetzt zu viel Hellseherei betreiben, aber insgesamt wird es eine herausfordernde Saison, als es die letzten Jahre. Und da kann es in viele Richtungen gehen. Aber wenn die Dolphins es schaffen, sich zusammenzureißen und man einen Culture Change etablieren kann und das Team mitzieht und man jetzt wirklich die Stinkebeutel aus dem Team rausgezogen hat, auch wenn es von der Qualität her wehtut, dann kann aufgrund des Spirits des Teams kann was entstehen. Und das ist das absolute Best-Case-Szenario. Was noch zum Best-Case-Szenario gehört, ist, dass die Dolphins eine O-Line haben mit Patrick Paul, mit Savarinea, Brewer, Daniels und Jackson, die Top 15 ist. Ja? Also Brewer und Jackson spielen solide. Brewer deutlich höheres Niveau auf Center als Jackson halt auf Right Tackle, aber das Right Tackle Niveau ist okay. Daniels ist die Frage, also ich würde wahrscheinlich Daniels auf Left Guard stellen und Savi auf Right Guard. Einfach um das so ein bisschen die Unterstützung, weil dann kriegt Patrick Paul von Daniels die Unterstützung. Ich glaube, dass das sehr positiv ist. Und Savi kriegt halt von Brewer und Jackson die Unterstützung. Also das sind halt so die Sachen, die ich so sehe. Wird Patrick Paul so gut sein wie Terron Armstead? I doubt it. Nein, natürlich nicht. Kann Patrick Paul ein solider Left Tackle werden, weil er einfach ein Rohdiamant ist? Deswegen war letzte Saison halt auch, der hat letzte Saison Snaps dabei gehabt, die extrem stark waren. Die Baseline war halt noch nicht da. So, und da muss er dran gearbeitet haben und wird er auch dran arbeiten und dann passt das. Ja, also da, wenn diese Line kann eine Line werden, die wir in den nächsten 3, 4 Jahre haben und die dann wirklich grundsolide ist, und das wäre ein Best-Case-Szenario, weil dann passiert auch nicht das, was in einem Worst-Case-Szenario passiert. Die Line ist nicht gut, Tua verletzt sich wieder, die Defensive Line hat Verletzungssorgen und am Ende gewinnen die Dolphins wieder Spiele gegen schlechte Teams und wir sind irgendwo im Niemandsland. Ja, das bringt uns nirgendwo weiter, weil wir dann auch keinen sauberen, also keinen großen Umbruch will ich gar nicht sagen, aber, und ich weiß, dass Terron Armstead gesagt hat, dass er diesen Hyper-Fokus bei Tua, den er auch bei Drew Brees gesehen hat, dass Tua das hat, aber das Tua, das einfach, da fehlt halt noch dieses, dass er das dauerhaft tut. Ja, und das Tua in einem System, wo er perfekt unterstützt wird, extrem erfolgreich spielen kann, das haben wir gesehen. Das muss halt nur dauerhaft kommen. Wenn Tua sich jetzt die Saison verletzt und wieder die beiden und unsere Backup-Quarterbacks dieses Jahr dann auch so ins Klo greifen, wie es die letzten Jahre waren, dann steht Mike McDaniel noch mehr in der Kritik, als er sowieso irgendwie in der Kritik steht. Und dann muss man auch sagen, dass dann der General Manager, wo ich sowieso, ich bin kein so großer Fan mehr von Chris Greer. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues für euch. Ich weiß nicht. Also da kann man halt zu wenig reingucken, weil wir nicht genau wissen, welche Aufgaben hat er, wie sprechen die Dolphins intern über solche Sachen. Weil normalerweise willst du doch als General Manager jemanden reinbringen, der halt auch eine gewisse Kultur reinbringt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Die Dolphins hatten mit McDaniel einfach genau das krasse, krasse Gegenteil von dem, was sie mit Brian Flores hatten. So, da sehe ich keine Konstanz einfach bei unserem General Manager und deswegen habe ich Probleme, auch dass die Cam Smith, haben wir heute schon drüber gesprochen, Tindall, auch so ein Spieler, wo ich sage, ist vermutlich ein Griff ins Klo. Ja, und das sind in den Zeiten, wo die Dolphins nicht viele Picks hatten. Die Picks, die wir dann hatten, waren einfach auch sehr, sehr schlecht. Und das ist dann, wo du sagst, das killt dein Roster langfristig. Genau. Und wenn die Dolphins dann halt ein paar Spiele wieder gewonnen haben und im Mittelfeld rumtouren, ja, dann kriegst du halt auch keinen Shot auf einen Top-Quarterback im nächsten Jahr. Weil irgendwas musst du ja machen. Und die Frage ist, holst du dir einen Quarterback? Oder tradest du raus aus der ersten Runde um mehr Picks für das kommende Jahr, um dann vielleicht? Es kommt ja darauf an, wer geht in den Draft und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt noch wieder ein Jahr weiter, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber spekulieren, aber da drehen sich ganz andere Karussells. Ich glaube, und das ist mein Take zum Dolphins Front Office, Glaube ich, dass Chris Greer und Mike McDaniel in jedem Fall zusammen entlassen werden? Nein. Warum glaube ich das nicht? Weil Mike McDaniel gezeigt hat, dass er selbst aus Tour, also das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber wenn wir uns angesehen haben, was Brian Flores mit Tour gemacht hat und wie Tour da gespielt hat und was Mike McDaniel dann und natürlich auch mit dem Trade für Tyreek Hill, wir haben Jalen Waddle, aber was Mike McDaniel mit Tour gemacht hat, ja, muss man sagen, und ja, die Dolphins haben doch verlängert, ja, welche Wahl hatten die Dolphins denn, als sie mit Tour verlängert hatten? Ja, das muss man sich halt auch angucken. Wenn du zumindest einigermaßen erfolgreich sein willst, das kannst du mit Tour sein. Ist Tour jetzt ein Brett wie einige andere Quarterbacks in der AFC? Nein, das sehe ich nicht. Ich würde ihn nicht auf eine Stufe stellen mit einem Patrick Mahomes, mit einem Josh Allen, mit einem Lamar Jackson, mit Justin Herbert. Nein, auf diese Stufe würde ich ihn nicht stellen. So, und dann bist du schon in einer 16er Division, sind das schon 4 Quarterbacks. Ja, und im Endeffekt ist dann die Frage, also dann musst du halt sagen, traue ich, wenn ich sage, dass Mike McDaniel mit Tour das gemacht hat, dann sollte ich Mike McDaniel die Chance auch geben, mit seinem Quarterback in Anführungsstrichen das zu tun, was er tun will. Wenn ich die Möglichkeit habe, sehr hoch im Draft zu picken. Ja, das nur mal so als mein Gedankengang, warum ich glaube, dass nicht alle auf einmal gefeuert werden oder warum es sein könnte, dass nicht alle gleichzeitig dann rausgeschmissen werden. Gut, aber was heißt das jetzt denn für die Dolphins? Also, das heißt im Prinzip nicht viel. Es ist einfach viel Kaffeesatzleserei aktuell und ich mag mir gar nicht ausmalen, so wie gut die Dolphins sein können, wie schlecht die Dolphins sein können. Die Dolphins haben noch einige Baustellen, die adressiert werden müssen. Ja, gerade die Secondary mit dem Jalen Ramsey Trade. Da bin ich gespannt, was passiert, was die Dolphins auch bekommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auf die kommende Saison. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, was Mike McDaniel sich überlegt. Und ich hoffe, dass die Dolphins natürlich das Beste aus der Saison rausholen. Ich hoffe einfach nicht, dass dieses Worst-Case-Szenario, dass die Dolphins einfach jetzt wieder im Mittelmaß abrutschen und über Jahre hinweg irgendwie irgendwas zwischen 6 und 9 oder 10 Siegen holen und dann fährt man hin und wieder, ja, doch gerade wieder nicht die Playoffs erreichen, ne? Wir picken doch nicht so weit oben. Es ist halt, das macht's schwierig, langfristig wirklich einen Tone zu setten sozusagen. Aber schauen wir mal an, was passiert mit den Miami Dolphins. Was denkt ihr denn? Was müssen die Dolphins in dieser Offseason noch machen, um erfolgreich zu sein? Welche Spieler wünscht ihr euch bei den Dolphins? Und ja, was sagt ihr allgemein zu der Situation, dass die Dolphins zum Beispiel von Javon Holland und Jalen Ramsey Abstand nehmen, weil sie offensichtlich nicht in die Kultur passen, die Dolphins erschaffen wollen? Und haltet ihr es für möglich, dass Mike McDaniel den Ton neu setzen kann oder anders setzen kann, als er es bisher getan hat? Das würde mich wirklich interessieren. Lasst es mich wissen. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.